Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt Kontext. Heute mit der ersten von 5 Sendungen anlässlich des Zweiten Weltkrieges, der heute vor 70 Jahren begann. Am 1. September 1939 ließ Adolf Hitler die deutsche Wehrmacht Polen überfallen. Diese Expansion in Richtung Osten hatte Hitler bereits 1925 in seinem Buch Mein Kampf angekündigt. Hans-Jörg Schulz beleuchtet die Vorbereitungen, die Hintergründe und den Verlauf des Krieges. Die Sendung beginnt mit einem Redeausschnitt von Adolf Hitler.
Alles war ganz schnell gegangen. Am 12. März 1938 marschierten 65.000 Soldaten der deutschen Wehrmacht schwer bewaffnet in Österreich ein. Das Volk jubelte ihnen allenthalben zu. Und als Adolf Hitler am 15. März auf dem Heldenplatz in Wien den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich proklamierte, da waren Zehntausende ganz aus dem Häuschen. Es war die erste Besetzung eines Landes durch die deutsche Wehrmacht schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Der gebürtige Oberösterreicher Adolf Hitler, der erst 1932 Deutscher geworden war, machte eine erste Forderung wahr, die er in seinem Buch Mein Kampf niedergeschrieben hatte, die Heimholung Österreichs zum deutschen Mutterlande. Edward Beneš sollte als nächster dran sein. Der Präsident der erst 1918 gegründeten Republik Tschechoslowakei war 1938 zu einem Feindbild Hitlers aufgestiegen. Am 31. Oktober dieses Jahres erließ Adolf Hitler eine Richtlinie zur Liquidierung der Tschechoslowakei. Die Slowakei wurde abgetrennt, das restliche Tschechien mit Prag wurde besetzt. Von den etwa 120.000 Juden, die damals in den böhmischen Ländern lebten, ließen die Nazis 78.000 umbringen. Der Antisemitismus der Nationalsozialisten war ein systematischer Teil der langen Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges. Im Jahre 1938 war die Reichskristallnacht gewesen und im Januar 1939 sprach Adolf Hitler ganz offen aus, dass die Vernichtung der Juden ein Teil seines gesamten Vernichtungsplanes war.
Ich bin heute wieder ein Prophet. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die deutsche Regierung der Erde und damit das Sinn des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Die Judenvernichtung und den gesamten Weltkrieg hatte Adolf Hitler schon 1925 in Mein Kampf klar skizziert. Zugute gekommen war ihm in seinem Vorhaben mancherlei. In gewisser Weise prägte der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 diesen 1939 endgültig beginnenden Weltenbrand. Winston Churchill umschrieb in seinen Memoiren den Ersten und den Zweiten Weltkrieg zusammen als einen zweiten 30-jährigen Krieg. Hitlers Kriegsvorbereitung kam weiter zugute, dass, wie der Hitler-Biograf Ian Kershaw notiert, dass 1938 und 1939 etwa 90% der Deutschen hinter dem Diktator standen. Und es kam ihm zugute, dass die internationale Staatenwelt teilnahmslos zuschaute, wie in Deutschland ab 1933 Tausende von politischen Gefangenen eingesperrt und die Juden ausgegrenzt wurden. Auch die aggressive Expansionspolitik, siehe Österreich, siehe Tschechoslowakei, sowie eine gigantische Aufrüstungspolitik, mit der Adolf Hitler seinen Krieg 79 Monate lang vorbereitete, wurde weitgehend teilnahmslos beobachtet. So war die deutsche Wehrmacht zu Hitlers 50. Geburtstag am 20. April 1939 auf 4,6 Millionen Mann angewachsen. In Berlin wurde zur Militärparade für den Führer alles aufgeboten, was ein kriegsbereites Heer zu bieten hat. 55 Großverbände standen im Osten des Reiches bereit. Die Truppe verfügte über eine hohe Erstschlagkapazität. Als Präsident Roosevelt von Hitler eine Art Nichtangriffserklärung gegenüber den deutschen Nachbarstaaten verlangte, reagierte dieser im Deutschen Reichstag nur mit Spott und Häme.
Herr Roosevelt war am Ende bereit, die Zusicherung zu geben, dass die deutsche Streitkräfte das Staatsgebiet unabhängiger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Finnland, Lettland, Litauen, Estland,
Der letzte Sommer in Frieden, der Sommer 1939, diente sozusagen noch dem Feinschliff in der Kriegsvorbereitung. Vor allem die Luftwaffe mit über 4000 Frontflugzeugen wurde gewaltig ausgebaut. Und am 1. September war es dann soweit. Wieluń, eine polnische Kleinstadt, 100 Kilometer östlich von Breslau gelegen, ein Ort ohne Militär, ohne Industrie, nicht einmal einen Verkehrsknotenpunkt gab es dort. Deutsche Sturzkampfbomber warfen 380 Bomben mit 46.000 Kilogramm Sprengkraft ab, bombardierten gezielt das Krankenhaus, zerstörten den Marktflecken zu 90% und hinterließen 1.200 Tote. Die Luftwaffe des Generalfeldmarschalls Hermann Göring hatte den Bombenterror des Zweiten Weltkrieges eröffnet. 1,5 Millionen deutsche Soldaten rückten in Polen mit großer Geschwindigkeit vor, um Hitlers wahre Absicht, die sogenannte Vernichtung der slawischen Untermenschen, rasch auszuführen. Warschau kapitulierte bereits am 27. September nach mehrtägigem Flächenbombardement. Dieser Blitzkrieg also offenbarte die enorme waffentechnische und operative Überlegenheit der Wehrmacht. Vor allem die polnische Luftwaffe war schnell ausgeschaltet und die Sturzkampfbomber der deutschen Luftwaffe, die sogenannten Stukas, konnten präzise Straßenzüge vernichten und hatten bei ihren Sturzflügen eine auch psychologisch traumatisierende Wirkung auf die Bevölkerung, weil an ihnen noch spezielle Sirenen, die sogenannten Jericho-Sirenen, angebracht waren. Die polnische Hauptstadt war zum großen Teil zerstört. An die 20.000 Tote waren dort zurückgeblieben. Und der Oberbefehlshaber dieses ersten von 5 Nebenkriegen, bevor Hitler dann die Sowjetunion überfallen ließ, Generalfeldmarschall Hermann Göring also, kommentierte in gewohnt zynischer Weise, was er da sah im zerstörten Warschau nach 4 Wochen Krieg im September vor 70 Jahren.
Bürger von höchster Eindringlichkeit vermitteln in diesem Film dem deutschen Volk den gewaltigen Eindruck hohes Rätsels. Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens dieses gewaltigen Kampfes. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England und Frankreich halten.
6 Jahre sollte dieser vor 70 Jahren begonnene Zweite Weltkrieg dann dauern. Adolf Hitler hatte ihn 14 Jahre vor Ausbruch angekündigt, als er seine Vorhaben und Wünsche in Mein Kampf sehr sorgfältig niederschrieb. mit diesem Adolf Hitler, mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg hat sich sehr intensiv der Stuttgarter Historiker Eberhard Jeckel auseinandergesetzt. In einem seiner Bücher »Das deutsche Jahrhundert« bezeichnete Jeckel den Machtantritt der Nazis 1933 als größten anzunehmenden Unfall, als Gau im Leben eines Volkes. Ich habe Eberhard Jeckel besucht und ihn über den Gau und die Folgen im Jahre 1939 befragt. Zunächst wollte ich aber von Eberhard Jeckel wissen, ob Adolf Hitler ein Triebtäter war.
So hat Rudolf Augstein ihn einmal genannt und ich habe das übernommen. Er war jedenfalls fest entschlossen, einen Krieg zu entfesseln, gegen die Meinung seiner Umgebung und dem größten Teil der deutschen Bevölkerung.
Wäre Hitler jetzt 1938 aus irgendeinem Grunde gestorben, hätte es dann diesen Zweiten Weltkrieg nicht gegeben?
Es lag natürlich viel Zündstoff in Europa herum und ganz kann man es nicht ausschließen. Aber in der Forschung setzt sich mehr und mehr die Ansicht durch, dass Hitler sowohl für den Krieg wie insbesondere für den Mord an den europäischen Juden der wichtigste Entscheider war.
Nun braucht auch ein Triebtäter ja immer ein Umfeld, er braucht Voraussetzungen. Was waren denn die historischen Voraussetzungen dafür, dass Hitler vor 70 Jahren diesen Überfall auf Polen gemacht hat?
Selbstverständlich ist, wenn man so will, ein Triebtäter oder sagen wir objektiver, ein Alleinherrscher, der wichtige Entscheidungen alleine fällt, von seinem Umfeld abhängig. Und das war bei Hitler natürlich auch so. Was Polen anbetrifft, so war das deutsch-polnische Verhältnis in der ganzen Weimarer Republik sehr schlecht. Es gab die Trennung, das war ja ein Teil des Deutschen Reiches, Ostpreußen, getrennt durch einen sogenannten polnischen Korridor. Es gab Minderheitenfragen, es gab Probleme der verschiedensten Art. Und deswegen lag vielen Deutschen die Überlegung nahe, dass man dieses Problem mit Gewalt lösen konnte. Bloß die Überlegung war die, dass in einem solchen Falle Deutschland in einen Krieg mit England und Frankreich verwickelt werden würde, den es nicht gewinnen konnte. Man darf dabei nicht vergessen, dass im Jahre 1939 der Erste Weltkrieg 20 Jahre zurücklag. Das ist ungefähr die Zeitspanne, die die Deutschen jetzt von der Wiedervereinigung im Jahre 1989-90 trennt. Das heißt, ein ganz großer Teil der Bevölkerung hatte noch sehr lebhafte Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, der verloren gegangen war, der mit viel Blutverlust, mit viel Elend verbunden gewesen war.
Gehören Sie auch zu den Historikern, die sagen, der Erste Weltkrieg war die Urkatastrophe?
Ja, ich habe das sehr gerne übernommen, weil man zeigen kann, dass aus dem Ersten Weltkrieg viele der Probleme des späteren 20. Jahrhunderts hervorgegangen sind. Der amerikanische Kriegseintritt, die russische Oktoberrevolution, die Zersplitterung Mitteleuropas in viele andere Staaten und nicht zuletzt die Auswirkungen auf Deutschland.
Der Versailler Vertrag nach dem Ersten Krieg hat ja viele Ungerechtigkeiten beinhaltet, gegenüber Deutschland, aber auch gegenüber Italien und Japan zum Beispiel. Waren diese Ungerechtigkeiten auch der Grund, warum später dieses Dreierbündnis entstand?
Wenn man im Nachhinein den Versailler Vertrag etwa mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vergleicht, dann war er für Deutschland nicht so ungünstig, wie er dargestellt wurde. Deutschland blieb unbesetzt, es verlor einige Gebiete, aber nicht viele. Deutschland war unzerstört, Frankreich war zum großen Teil zerstört. Aber die Meinung über den Versailler Vertrag war außerordentlich schlecht. Und so konnte es Demagogen wie Hitler und anderen gelingen, dieses für ihre politischen Ziele einzusetzen.
Wenn man etwas macht, was Hitler vor 70 Jahren gemacht hat, also einen Weltkrieg entfesselt, dann braucht man ja die Bevölkerung hinter sich. War die Bevölkerung auf den Krieg vorbereitet innerlich?
Eigentlich nicht. Soweit wir das wissen, waren große Teile der Bevölkerung, großenteils wegen der Erinnerung an den vorhergegangenen Weltkrieg, gegen diesen Krieg eingestellt. Es ist ja auch eine bemerkenswerte Tatsache, dass in der Nazi-Führung die Abneigung gegen die Entfesselung des Krieges groß war. Göring wollte den Krieg nicht, Ribbentrop wollte ihn eher vermeiden. Der italienische Duce Mussolini hat in letzter Minute einen Vermittlungsversuch gemacht. Es ist schon bezeichnend, dass Hitler einen fingierten polnischen Überfall, nämlich auf den Sender Gleiwitz, also ein von seiner eigenen SS und Polizei inszeniertes Schauspiel, brauchte, um einen Grund für die Erklärung oder für den Überfall auf Polen zu haben.
Dieser Überfall auf Polen löste dann auch die Kriegserklärung durch England und durch Frankreich aus. Kann man im Nachhinein sagen, dass Hitler im Osten vormarschierte, um den Westen zu provozieren?
Ich glaube, dass Hitler es vorgezogen hätte, wenn England und Frankreich zunächst neutral geblieben wären, wenn sie nicht in den Krieg eingegriffen hätten, denn dieses schaffte ihm eine schwierige Zwei-Fronten-Kriegssituation, von der er immer gesagt hatte, dass er sie vermeiden wollte. Und es machte seine Stellung in der Bevölkerung und in der Nazi-Führung auch nicht gerade leichter. Es war dann eine Erleichterung, dass die Franzosen zwar den Krieg erklärten, aber ihn eigentlich nicht führten.
Der Historiker und Nationalsozialismus-Experte Eberhard Jeckel. Sie sind dabei bei Kontext, wo wir mit der heutigen Sendung eine Serie beginnen, in der wir der Ereignisse vor 70 Jahren gedenken wollen. Polen war also im September 1939 rasch eingenommen worden, doch Adolf Hitler wollte nicht nur die Ausdehnung des Deutschen Reiches nach Osten, er wollte wirklich die Welt erobern und begann damit in Europa. Im Mai 1940 wurden Holland, Belgien und Luxemburg geradezu überrannt. Und schon im Juni 1940 brach auch Frankreich, das große und stolze Nachbarland, brach Frankreich also zusammen. Ich wollte von Eberhard Jeckel im zweiten Teil unseres Gesprächs zunächst wissen, wie es passieren konnte, dass die deutsche Wehrmacht Frankreich in nur 6 Wochen eroberte.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Der deutsche Sieg war knapp. Er war nicht so überwältigend, wie er dargestellt wurde. Aber es war vor allem ein deutscher Sieg als eine französische Niederlage. Und vielleicht kann man sagen, dass Frankreich vom Ersten Weltkrieg noch so geschwächt war, dass es nicht wie im Ersten Weltkrieg Deutschland erfolgreich abwehren konnte. Man kann auch auf innere Schwierigkeiten hinweisen. Frankreich ist in der Zwischenkriegszeit innenpolitische Auseinandersetzungen sehr geschwächt gewesen und es gab nicht dieselbe Kampfentschlossenheit wie im Ersten Weltkrieg.
Nun hat ein Jahr nach dem Überfall auf Polen, also Hitler, wenn man so will, den Höhepunkt, den Zenit seiner Macht erreicht gehabt. Italien trat dann noch an seiner Seite in den Krieg ein. Wurde jetzt ganz Deutschland von diesem Größenwahn beseelt, die Welt erobern zu können?
Wahr ist jedenfalls, dass Hitlers Prestige niemals größer war, als, das zeigen uns alle Meinungs- und Stimmungsberichte, als nach dem Sieg über Frankreich. Nun hatten selbst diejenigen, die bis dahin skeptisch gewesen waren, ihre Zweifel weithin beiseite geräumt. Nun galt Hitler auch als ein großer Feldherr. Das ist in der Tat wahr. Er hatte großen Anteil an dem strategischen Feldzugsplan gegen Frankreich genommen. Und deswegen war es Hitler im Jahre darauf, 1941, leicht möglich, die Sowjetunion zu überfallen.
Was man ja leicht vergisst, ist, dass in dieser Zeit Stalin und Hitler sogar eine Art Freundschaftspakt ja auch geschlossen hatten. Stalin lieferte geflohene Kommunisten nach Deutschland aus. Wie war denn in diesen ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs das Verhältnis zwischen den beiden Diktatoren, Hitler und Stalin?
Die beiden Diktatoren selbst haben sich nie gesehen, haben auch nie direkt miteinander kommuniziert. Hitler blieb wahrscheinlich immer ein Antikommunist. Und dass Stalin große persönliche Sympathien für das, was er den Faschismus nannte, empfunden hätte, das kann man wohl auch nicht sagen. Der Hitler-Stalin-Pakt, dem dann noch ein Freundschaftspakt gefolgt ist mit dem geheimen Zusatzprotokoll, alles vom Sommer, Spätsommer 1939, war ein taktisches Kalkül für Hitler wohl, wie ich glaube, eher aus innen- als aus außenpolitischen Gründen. Er spürte im Spätsommer 1939, dass der Widerstand auch in seiner eigenen Umgebung gegen einen Krieg mit Polen und damit mit den Westmächten so groß war, dass er die Angst vor einem Zwei-Fronten-Krieg mit dem Hitler-Stalin-Pakt überwinden zu können glaubte.
Nun kam dann 1941 der Vormarsch gegen die Sowjetunion, der ja militärisch gar nicht, auch strategisch, wenn man sich jetzt mal in die deutsche Wehrmacht hineinversetzt, gar nicht notwendig gewesen wäre. Es gab ja praktisch keine Pläne der Sowjetunion, Deutschland anzugreifen. Trotzdem gab es immer hinterher wieder die Legende von einem Präventivkrieg.
Ein Präventivkrieg bedeutet, dass derjenige, der vorgeht, gegen eine vermeintliche Gefahr vorzugehen glaubt. Und dies lässt sich, ungeachtet dessen, was Stalin möglicherweise geplant hatte, von Hitler her eindeutig widerlegen. Die Sowjets werden uns den Gefallen nicht tun, uns entgegenzutreten, steht es einmal in dem Tagebuch eines deutschen Generals. Und die Planungen für den Krieg gegen die Sowjetunion haben im Sommer 1940 eingesetzt, sind also über ein ganzes Jahr hin gelaufen. Von einer Prävention, von einem Präventivkrieg kann von deutscher Seite aus überhaupt keine Rede sein.
Nun schreiben Sie, Herr Jeckel, in Ihrem Buch »Das deutsche Jahrhundert«, dass sich die beiden größten Diktatoren des letzten Jahrhunderts gegenseitig immer mal wieder das Geschäft erleichtert haben. Was meinen Sie damit?
Indem zum Beispiel Stalin mit seinem Vertrag mit Hitler die Auslösung des Krieges erleichtert hat. Stalin, der ja ein schrecklicher, blutdürstiger Diktator war, hat dann im Zweiten Weltkrieg den Ruhm gewonnen, den er noch heute genießt, dass er das Land vor den Deutschen gerettet hat. Stalin hat auch in der westlichen Welt zu einem Teil als Verbündeter dann in den letzten 3 Jahren des Krieges sehr an Prestige gewonnen. Und umgekehrt kann man sagen, viele, die Hitler aus anderen Gründen ablehnten, sagten, wenigstens war er ein tüchtiger Antikommunist.
Am 11. Dezember 1941 erklärte Hitler dann auch noch den Vereinigten Staaten den Krieg. Was waren die Gründe dafür?
Es wurde im Herbst 1941 klar, dass ein Krieg zwischen Japan und den Vereinigten Staaten bevorstand. Und in der Situation des Winters 1941, als die deutsche Armee sich vor Moskau festgelaufen hatte, war die große Gefahr, dass die Vereinigten Staaten wie im Ersten Weltkrieg in den Zweiten eintreten würden und den Ausschlag geben würden. Und die Kriegserklärung Deutschlands an die Vereinigten Staaten hatte den Vorteil, dass Japan nun ungestört die Vereinigten Staaten angreifen konnte, was es dann ja bei Pearl Harbor auch tat. Und die Überlegung war, dann müssen die Vereinigten Staaten einen Zweifrontenkrieg führen und wahrscheinlich werden sie nicht zuerst in Europa eingreifen, sondern zunächst einmal den Krieg in Ostasien beenden. Das war ein deutscher Beurteilungsfehler, denn Präsident Roosevelt hatte sehr bald entschieden, Europe first. Wir müssen zuerst den Krieg in Europa beenden, weil er der wichtigere ist, und dann erst Japan besiegen. Und genauso ist es dann ja auch gekommen.
Churchill jubelte damals nach dieser Kriegserklärung, jetzt haben wir den Krieg gewonnen, sagte er. War das wirklich die entscheidende Wende in diesem Zweiten Weltkrieg?
Das kann man so sagen. Churchill war natürlich ungeheuer erleichtert, dass er nun die Vereinigten Staaten an seiner Seite hatte. Dann hat er gesagt, jetzt hatten wir den Krieg gewonnen, der Rest war nur noch die vernünftige Anwendung von überwältigender Macht. Und in der Tat standen dann ja die Ressourcen der Welt, muss denken, dass zu England auch noch das Kolonialreich gehörte, standen auf der alliierten Seite.
Herr Jeckel, wir haben über Adolf Hitlers Urtrieb zum Krieg gesprochen, durch den vor 70 Jahren der schlimmste aller Kriege begann. Wir müssen zum Ende unseres Gesprächs auch noch über diesen anderen Urtrieb reden, jenen Urtrieb, die Juden zu vernichten. Gleich nach Beginn des Überfalls auf Polen ließ Hitler dort die Juden erschießen. Was hat denn die historische Forschung für Motive für diesen Judenhass herausgefunden?
Dafür kann man keine Motive finden. Für eine Wahnsinnstat, Gibt es eigentlich, nein, kann es kein Motiv geben, wahr ist, und das hat die Forschung in letzter Zeit gerade besonders betont, dass Hitlers Rolle beim Mord an den europäischen Juden entscheidend war. Ohne ihn wäre es zu diesem Mord nicht gekommen. Das heißt nicht, dass es nicht weithin verbreiteten Antisemitismus, übrigens in vielen Ländern Europas, gab. Das heißt nicht, dass Hitler nicht willige Helfer gefunden hatte. Übrigens nicht nur Deutsche, sondern auch Ausländer, auch ausländische Regierungen. Aber die Entscheidung ist von ihm ausgegangen.
Sie haben die willigen Helfer angesprochen, also dieser absolute Wahn, dem 1. September 1939 dann 6 Millionen Juden, das war ein Drittel der gesamten jüdischen Weltbevölkerung, zum Opfer gefallen sind. Diese willigen Helfer, was motivierte die Menschen zu diesen Grausamkeiten?
Zum Teil Antisemitismus, aber ich glaube nur zu einem kleineren Teil, zu einem größeren Teil Opportunismus. Hitler war ein überaus mächtiger Mann. Und es war von Vorteil, ihm zu dienen und von Nachteil, ihm zu widersprechen. Das gilt übrigens auch für Länder wie Bulgarien, Rumänien, die sich zum Teil an der Deportation der Juden beteiligt haben. Man sieht das sehr genau daran, dass deren opportunistische Bereitschaft zum Mitmachen in dem Moment nach Stalingrad nachließ, als Hitler nicht mehr die große Figur war. Im Übrigen gab es private Motive, auch opportunistischer Art. Die Tätigkeit in einem Konzentrationslager war erheblich weniger gefährlich als die an der Front.
Muss man im Nachhinein jetzt sagen, es gab für Adolf Hitler in diesem Zweiten Weltkrieg eigentlich zwei Kriegsziele. Das eine war, die Welt zu erobern, und das andere war, die Juden zu vernichten.
Das würde ich ganz genau so sagen. Und das Merkwürdige an diesem Menschen Hitler ist, dass er diese Ziele bereits in den 20er Jahren, vor allem in seinem Buch Mein Kampf, bereits formuliert hatte. Ich will nicht sagen, dass dann von da an ein Weg der absoluten Planmäßigkeit von Hitler beschrieben worden ist, aber er hatte, jetzt sind wir nochmal bei dem Begriff des Triebtäters, zwei solche Triebe, Eroberungskrieg und, wie er das nannte, Entfernung der Juden, und denen ist er sein ganzes Leben lang anhänglich geblieben.
Die Analyse des Stuttgarter Historikers Eberhard Jeckel. Am 30. April 1945 tötete sich Adolf Hitler. In seinem Testament bezeugte er noch ein letztes Mal, wie sehr sein ganzes Trachten der vorausgegangenen 20 Jahre nur um zwei Ziele kreiste, um die Eroberung von Land und um die Entfernung der Juden. Er habe nie einen Zweifel daran gelassen, so betonte Hitler in seinem Testament, dass in diesem heute vor 70 Jahren begonnenen Krieg das jüdische Volk seine Schuld zu büßen haben werde. Der Schlusssatz des Testaments von Adolf Hitler lautete: Vor allem verpflichte ich die Führung der Nation und die Gefolgschaft zur peinlichen Einhaltung der Rassengesetze und zum unbarmherzigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das internationale Judentum.
Hans-Jörg Schulz über Vorbereitungen und Verlauf des Zweiten Weltkrieges im Gespräch mit dem Historiker Eberhard Jeckel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.